Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 21. März. Mein Name ist Christian Silus und bei mir sind Ronda Wittheim und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Guten Morgen.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr dabei seid am Ende einer Woche mit vielen starken Themen. Es war einiges los. Womit wollen wir denn anfangen?
Also ich glaube, wir sollten vielleicht einfach mal der historischen Dimension wegen einmal den politischen Schwenk mitnehmen, weil wir ja auch in Koalitionsverhandlungen stecken. Das Thema Sondervermögen ist ja schon sozusagen der erste Kandidat fürs Wort des Jahres. Wir sind jetzt im März, aber da würde ich schon mal sagen, da kann man so eine Prognose schon mal wagen. Chris, da würde ich den Ball an dich ja zurückspielen. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben über das, was jetzt so politisch sozusagen sich in dieser Woche alles gefunden hat oder eben nicht?
Ja, da spielst du mir natürlich einen komplizierten Ball zu, weil wir zeichnen hier gegen 9 Uhr morgens auf. Das heißt, in diesen Minuten startet auch gerade die Bundesratssitzung in Berlin zur Verabschiedung des Sondervermögens. Deshalb ist alles, was wir hier sagen, jetzt wahrscheinlich relativ schnell überholt. Aber wir können ja nochmal kurz einsteigen in die Woche. Ja, heute war ja lange Zeit fraglich, ob es eine Mehrheit im Bundesrat gibt. Das war auch im Bundestag so, aber es ist ja dann gelungen. Es gab eine sehr deutliche Mehrheit im Bundestag bei der Abstimmung am Dienstag. Wenig Abweichler, also da ist tatsächlich das Sondervermögen, die Reform der Schuldenbremse relativ glatt dann am Ende des Tages durchgegangen. Wird das heute im Bundesrat auch so sein? Wir gehen davon aus. Also viele Hörerinnen und Hörer werden es schon wissen. Wir gehen davon aus, dass es klappt und das hängt vor allem maßgeblich daran, dass das Land Bayern zustimmen kann und zustimmen wird. Bayern hat im Bundesrat 6 Stimmen. Das gehört also als eines der bevölkerungsreichsten Bundesländern zu den Ländern mit den meisten Stimmen im Bundesrat. Und insgesamt gibt es 69 Stimmen im Bundesrat. Für eine Zweidrittelmehrheit, die dort benötigt wird, braucht man also 46 Stimmen. Und die Länder ohne Beteiligung, ohne Regierungsbeteiligung von Linken, von BSW, von FDP, die alle angekündigt haben, dass sie dem Paket, dem Finanzpaket nicht zustimmen werden, kommen gerade so über die 46 drüber, aber deren Zustimmung dürfte jetzt sicher sein, nachdem die Freien Wähler in Bayern den Weg dafür freigemacht haben. Also gehen wir mal aus, dass das Paket kommt und die Konsequenz, ja, die ist jetzt ja kein Geheimnis mehr. Es werden 100 Milliarden Euro in den KTF, in den Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung reingehen. Ja, das ist das Kuriose, dass ja genau die Union durch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht der Finanzierung des KTFs den Boden entzogen hatte und damit ja eigentlich auch dafür gesorgt hat, dass die Ampelregierung gescheitert ist, weil die finanziellen Mittel für diverse Vorhaben gefehlt haben. Am Ende ist die Ampel an 3 Milliarden Euro Schuldenaufnahme gescheitert. Jetzt reden wir über ein Paket von über 500 Milliarden Euro und 100 Milliarden sollen in den KTF gehen. Das ist ordentlich was, also da kann man sicherlich was mit anfangen, aber es ist aber auch wieder nicht so viel. Also wenn wir alleine mal das durchrechnen, was im Sondierungspapier stand, dass die Stromnetzentgelte dauerhaft gedeckelt werden sollen, dann kommt man über 12 Jahre wirklich auch auf einen großen Betrag. Vorgesehen war ja mal ein Zuschuss von 5,5 Milliarden Euro, um die Übertragungsnetzentgelte um 3 Cent abzusenken. Das wird in Zukunft künftig eher mehr und dann sind wir eben schnell bei über 70, vielleicht 80 Milliarden Euro in den nächsten 12 Jahren. Wenn diese Mittel alleine aus dem KTF gestemmt werden würden, wäre da plötzlich dann am Ende auch gar nicht mehr so viel drin.
Wie, kurze Rückfrage, warum rechnest du da in 12 Jahren? Eine Legislaturperiode dauert doch bei uns keine 12 Jahre. Wo kommen die 12 Jahre her?
Ja, da guckst du schlauerweise natürlich voraus und sagst, wie gewiss ist es eigentlich, dass künftige Bundesregierung an dem festhalten, was die jetzige beschließt? Ich würde mal davon ausgehen, wenn also ein großes Finanzpaket schon geschnürt wird, dann werden andere Bundesregierungen, auch wenn es vielleicht dann zum Beispiel wieder mit einer Beteiligung der FDP sein könnte, Leute, die ja momentan gar nicht im Bundestag sind, die würden schon daran festhalten, aber dieses Finanzpaket ist jetzt erstmal für 12 Jahre geschnürt. Ursprünglich war der Vorschlag von Union und SPD waren 10, jetzt sind es 12. Ja, wenn man diese großen Beträge allein mal durch die 12 Jahre teilt und dann nochmal überlegt, was da alles irgendwie draus finanziert werden soll, auch allein im Energiebereich mit der Wärmewende, mit dem Wasserstoffhochlauf, mit neuem Anschub für die Elektromobilität durch eine wieder eingeführte E-Auto-Prämie, ja, dann bleibt von dem großen, großen Berg schnell gar nicht mehr so viel übrig.
Das heißt doch, wir können uns doch darauf einstellen, dass dann jetzt, sobald das alles mal sich ein bisschen gesetzt hat, dass dann das große Geschacher einsetzt um die Milliarden. Also wie diese Mittel dann verteilt werden, das wird doch dann sozusagen die spannende Frage der kommenden Monate werden, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich jetzt schon die spannende Frage dieser Tage, nämlich parallel zu der ganzen Debatte um das Sondervermögen laufen ja die Koalitionsverhandlungen. Ich finde, strategisch, politisch ganz geschickt hier offensichtlich gemacht, auch wenn es sicherlich so nicht geplant war. Aber die Medien haben sich ja total auf dieses Thema Sondervermögen fokussiert. Und im Hintergrund konnten ganz in aller Ruhe die Koalitionsverhandlungen anlaufen. Und Ruhe ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil bisher ist da wenig draus gedrungen. Also die sind jetzt schon rund 10 Tage dabei, miteinander zu verhandeln in 16 Arbeitsgruppen. Da sind über 250 Politikerinnen und Politiker beteiligt. Also die alle im Zaum zu halten, dass nichts nach außen dringt, das ist schon auch irgendwie eine Leistung. Es gab extra eine Handlungsanweisung, die an alle mitwirkenden Politikerinnen und Politiker verschickt wurde. Da stand irgendwie drin, keine Statements, keine Kommunikation von Zwischen Ergebnissen, keine Selfies, stand da sogar mit drin. Und ja, Chapeau, bisher ist das ganz gut gelungen. Wir rechnen spätestens bis Montag, also den 24. März, mit ersten Arbeitsergebnissen. Pressetermine sind schon angesetzt für den Montag, unter anderem von der CDU, die dann vorstellen will, was bisher dabei rausgekommen ist. Und wir wissen aber eben nicht viel mehr. Wir können nur auf das gucken, was im Sondierungspapier steht. Da ist ja die Senkung der Stromkosten als großes Ziel mit drin. Dann der große Block bei der Erzeugung, dass 20 Gigawatt neue Backup-Kraftwerke entstehen sollen. Bisher steht da drin bis 2030. Ich vermute, das wird im Koalitionsvertrag, im Energiekapitel dann nicht mehr so genau drinstehen. Da wird man andere Formulierungen finden, weil 20 Gigawatt bis 2030 schlichtweg unrealistisch sind. Und es stand ja auch die Idee drin, dass man die Reservekraftwerke wieder für den Markt aktiviert, vor allem in Zeiten hoher Preise. Auch ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns in dieser Woche ja auch beschäftigt haben.
Ja, genau. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe ein bisschen in der Branche mich umgehört, durchaus spannende Rückmeldungen bekommen. Also vielleicht nur noch mal so als generelle Einordnung. Union und SPD erhoffen sich dadurch günstigere Strompreise. In dem Sondierungspapier selbst ist aber bislang nur sehr unkonkret ausformuliert worden, wie das genau aussehen soll. Was ist der allgemeine Gedanke dahinter? Also es ist schon politisch schwer zu erklären, warum vorhandene Kraftwerke bei hohen Preisen nicht hochgefahren werden. Das hat man ja auch gemerkt bei der letzten Dunkelflaute, vor allem im Dezember, kamen ja ziemlich schnell Marktmissbrauchsvorwürfe auf, die dann zumindest vom Bundeskartellamt erstmal ziemlich rigoros abgelehnt wurden. Aber es ist schon so ein bisschen schwer zu vermitteln der Öffentlichkeit, warum man denn diese Kraftwerke hat und sie nicht hochfahren.
Da kann man ja die Zahlen nochmal so ein bisschen zusammenbringen. Ich habe ja gerade die 20 Gigawatt an neuen Kraftwerken, die entstehen sollen, die im Prinzip ja eine Erzeugungslücke schließen sollen, genannt 20 GW. Und wenn man das gegenüberstellt bei den Reservekraftwerken, da gibt es aktuell 14 GW an Kraftwerken, die in der Reserve sind. Also deshalb gibt es ja durchaus einige Unternehmen, die ja auch berechtigterweise sagen, Mensch, was stehen die eigentlich da rum, wenn wir die ganz gut auch im Markt gebrauchen könnten?
Aber es ist schon kurios, wenn wir uns das mal, diese Kraftwerke, die sind ja alle zur Stilllegung angemeldet. Also Netzreservekraftwerke sind diejenigen, wo die Betreiber meistens schon vor Jahren gesagt haben, die rentieren sich nicht mehr, die würden wir gerne stilllegen. Und die Bundesnetzagentur bzw. die Übertragungsnetzbetreiber sagen, nein, aus Gründen der Netzstabilität müsst ihr die vorhalten. Aber ihr dürft sie nicht vermarkten, die Stromerzeugung. Ihr seid vom Markt ausgeschlossen, weil ihr ja eigentlich das Kraftwerk stillgelegt haben wollt. Und jetzt diskutieren wir über diese Kraftwerke, dass sie in irgendeiner Form bei Dunkelflauten, wie der Prozess genau funktionieren soll, ist ja noch gar nicht, steht ja noch gar nicht fest. Da ist ja noch Teil der Diskussion. Aber dass genau diese Kraftwerke dann wieder am Markt teilnehmen sollen, da stellt sich doch schon so ein bisschen die Frage, was versprechen wir uns denn davon?
Aus Sicht eines Kraftwerksbetreibers ist das ja im Grunde eine Kapitalkraft, die irgendwie nicht genutzt wird. Man braucht die Belegschaft, um die Dinger hochfahren zu können. Man findet aber auch keine neuen Leute dafür. Also wenn jemand jetzt beispielsweise zur STEAG geht, die sich dafür stark eingesetzt hat in den letzten Wochen und Monaten, die finden keine jungen Leute und die wollen auch keine jungen Leute finden, um diese Kraftwerke zu betreiben. Das heißt, wir haben eine alternde Belegschaft, wir haben Kosten, die im Grunde zwar erstattet werden, aber durch die Nicht-Marktteilnahme wird kein Geld verdient. Gleichzeitig wird erwartet, in Wasserkraftwerke zu investieren. Da muss ja auch irgendwo das Geld für herkommen. Also das ist schon so eine Gemengelage, die auf den ersten Blick durchaus Fragen aufwirft. Es gibt natürlich aber auch Gegenstimmen. Und zwar ganz schön viele Gegenstimmen. Das ist der andere Punkt.
Die hast du ja eingesammelt. Du hast dich umgehört im Markt und du sagst ganz schön viele Gegenstimmen. Also ich glaube, das Votum war relativ eindeutig und auch relativ mächtig.
Ja, auf jeden Fall. Gerade gestern hat RWE seine Bilanzen vorgestellt und Markus Kreber, der CEO, hat eine fast vernichtende Kritik losgelassen. Er hat darauf verwiesen, dass die Anlagen alt sind, im schlechten Zustand sind, hat gesagt, dass die Belegschaft natürlich auch alt ist und erwartet vor allem negative Effekte, wenn man die wirklich zur Preisdämpfung einsetzen sollte. Zum Beispiel würde der marktliche Zubau von Großspeichern dadurch behindert werden, weil es natürlich weniger finanziell attraktiv wird, Großspeicher zu bauen, wenn es eine fossile Gegenkraft sozusagen gibt. Mhm. Außerdem wird es auch unattraktiver, die Reservekraftwerke stillzulegen. Also da reden wir ja auch vom Kohleausstieg. Weil die überwiegende Anzahl dieser Kraftwerke sind Stein- und Braunkohlekraftwerke.
Aber den Mechanismus müssen wir uns vielleicht nochmal genauer angucken, weil das ist ja schon irgendwie gar nicht so trivial. Diese Kraftwerke, Reservekraftwerke, der politische Gedanke ist, die Kraftwerke einzusetzen, um preisdämpfende Effekte zu haben im Markt. Da gibt es Preisspitzen in Dunkelflauten und die könnten die Bevölkerung beunruhigen, die könnten vielleicht auch zu Versorgungsengpässen führen. Und den möchte man mit Reservekraftwerken entgegenwirken. Und dein Argument oder beziehungsweise das Argument der von Markus Kreber und anderen ist, ja, aber diese Preisspitzen haben doch genau die eine Wirkung, eine investitionsanreizende Wirkung, dass wir dann nämlich neue Technologien, Speicher, dass die gebaut werden. Und das sehen wir ja am Markt. Das passiert ja gerade. Das heißt, das Geschäftsmodell, also diese Preisspitzen sind Teil eines Geschäftsmodells, das an einer anderen Stelle dann wieder neue Investitionen anreizt. Und so wie ich das verstanden habe, verträgt sich das nicht ganz mit der Reaktivierung von Netzreserve.
Genau, so würde ich es auch beschreiben. Das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Argumente. Vor allem immer wieder mit dem Hinblick Energiewende, Klimaneutralität. Wir wollen und müssen weg von den Kohlekraftwerken, auch wenn die nur in wenigen Zeiten eingesetzt würden, in wenigen Zeiten eingesetzt werden müssten. Das muss uns ja auch klar sein. Dunkelflauten sind gar nicht so häufig, nur wenn sie dann da sind, dann werden sie halt auch sehr lautstark in der Öffentlichkeit besprochen. Das machen wir ja auch nicht anders. Wenn wir sehen, oh, die Preise am kommenden Tag sind sehr hoch, dann platzieren wir einen Artikel, der das auch so vermittelt, weil das natürlich außergewöhnliche Ereignisse sind. Aber außergewöhnliche Ereignisse sind halt auch selten. Also ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen die Relation sehen. Wir haben deutlich mehr Hellbriesen, ist ja ein Wort, was sich in den letzten Wochen so ein bisschen in den allgemeinen Sprechgebrauch durchgesetzt hat. Wir haben deutlich mehr Hellbriesen, als wir Dunkelflauten haben. Und daran sollten wir auch immer so ein bisschen mitdenken, wenn wir von den Reservekraftwerken sprechen.
Das Interessante ist diese Hellbrise. Gut, die wird jetzt natürlich vielleicht auch irgendwann nochmal ein größeres Thema, weil wir dann womöglich einen Stromüberfluss haben, wo wir darüber diskutieren, wo geht der hin. Aber das hat noch nicht so einen alarmistischen Charakter wie diese Dunkelflaute, wo wir ja dann schon auch immer den Blackout als Worst-Case-Szenario, dieser Begriff wird ja auch immer wieder rausgekramt, wird missverstanden, falscher Kontext gesetzt, Deutschland kurz vor dem Blackout und so weiter. Das ist ja vor allem konnotiert mit dieser Dunkelflaute. Die Frage, die ich mir stelle oder die wir uns auch als Volkswirtschaft stellen müssen, wie viel Preisspitzen können wir denn aushalten? Wenn wir bei jeder Preisspitze, die wir haben, aufschreien und sagen, die Preise gehen hoch, dann wird es natürlich irgendwie auch, entsteht tatsächlich ein etwas verzerrtes Bild, weil diese Preisspitzen kommen ja nur gelegentlich vor. Und wie gesagt, sie schaffen Investitionsanreize.
Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass wir einerseits mal in Deutschland zumindest eine Entscheidung hatten, genau für diesen Energy-Only-Markt, also für einen freien Markt, wo man eigentlich Preisspitzen zulässt. Das war eine politische Entscheidung unter Sigmar Gabriel damals als Wirtschaftsminister. Aber es trägt eben dann nicht so lange. Das haben wir in der Energiekrise gesehen, als eben dann die Preise massiv nach oben gegangen sind. Hat die Politik eingegriffen, hat Preisobergrenzen eingeführt und letztendlich in dieser Situation nachvollziehbar, womöglich auch richtig, aber sowas als Dauerinstrument zu haben und eben so wie es Ron auch gerade beschrieben hat, so eine überalterte Schattenflotte im Kraftwerkspark zu haben, die dazu auch noch unheimlich CO2-intensiv ist, die darüber hinaus auch noch ja den Markt ein Stück weit entkräftet, liegt irgendwie zwar nahe zu sagen, Mensch, jetzt reden wir die ganze Zeit über den Aufbau vieler neuer Kraftwerkskapazitäten, dabei haben wir welche, die eigentlich einfach nur hier rumstehen, aber sie stehen ja nicht zum Spaß rum, sondern sie stehen eigentlich rum, weil sie stillgelegt werden sollten. Also die würden normalerweise nicht mehr einsatzbereit rumstehen, wenn man das dem Markt überlassen hätte, sondern das ist ja ein regulatorischer Eingriff, dass man sagt, diese Kraftwerke, die wirklich alt sind, die bleiben dann eben jetzt doch noch irgendwie verfügbar. Und wenn man die ganze Zeit drohend über den Markt schweben hat, hat das natürlich fatale Signale. Und sowohl in der Dunkelflaute als auch in der Hellbrise könnten Speicher ja helfen. Da haben wir gerade einen enormen Boom, den wir sehen. Aber da könnte gerade diese Idee, die Reservekraftwerke ab und an immer mal wieder in den Markt reinzuholen, dann eben ja vielleicht die Investitionsentscheidung ins Negative kippen, was man sagt, okay, naja, wenn die Preisspitzen nicht mehr da sind, dann lohnt es eben auch der Betrieb unserer Speicher nicht, weil die Speicher erfüllen ja eigentlich genau so einen Zweck. Also die würden ja dann auch immer dann einspringen, idealerweise, wenn wir gerade solche Preisspitzen haben, weil dann könnten die viel Geld verdienen mit dem eingespeicherten Strom, wenn sie den in den Markt geben. Also ja, da könnten einige Verwerfungen entstehen.
Wobei man natürlich an der Stelle auch sagen muss, muss allen klar sein, die Batteriespeicher, die jetzt zugebaut werden, die helfen uns nicht über die Dunkelflaute allein. Ne, wir reden sicherlich darüber, dass das ganze System ein bisschen flexibler werden muss und diese Preissignale im Kurzfristhandel helfen da natürlich. Aber eine Dunkelflaute, die ja schon mal 2 Wochen dauern kann, die kriegen wir allein mit Batteriespeichern nicht überbrückt. Aber ich glaube, das sei an der Stelle nur der Vollständigkeit halber erwähnt, weil dieser Eindruck in der Diskussion häufig entsteht. So ist es natürlich nicht.
Aber die Speicher sind natürlich ein unheimlich spannendes Thema. Und Ron, damit hast du dich auch in dieser Woche intensiv beschäftigt. Und vielleicht nochmal ganz kurz darauf geguckt, auf das Thema Speicher. Also wir haben lange Zeit gehört, also Speicher im großen Stil brauchen wir erst nach 2030. Jetzt stellen wir aber fest, wir sind jetzt, also spätestens 2025 und eigentlich auch schon seit ein paar Jahren in einem Szenario, wo Speicher im großen Volumen eigentlich benötigt würden. Und wie sehr man einen Markt auch unterschätzen kann, das zeigt nochmal, wenn man auf das Szenario der Netzbetreiber guckt aus dem Jahr 2020. Da haben die ein Szenario für die nächsten 15 Jahre aufgemacht und sind davon ausgegangen, dass wir in 15 Jahren 90 Gigawatt Speicher in Deutschland im Markt haben werden. Heute, 3 Jahre später, stehen wir schon bei 80 Gigawatt. Und Christoph Müller von Amprion hat mal so Zahlen aufgeschlüsselt, was die Netzanschlussbegehren von Speichern momentan angeht, die sich aufsummieren auf geschätzt 400 Gigawatt, die jetzt alleine gerade die Netzbetreiber beschäftigen. Davon kommen nicht alle, das ist, glaube ich, gewiss. Da gibt es wahrscheinlich auch viele, viele Doppelanfragen, vielleicht auch nur mal Voranfragen. Das hält die Netzbetreiber momentan auch ganz schön auf Trab. Aber wir sehen, da ist ein Markt, der eigentlich super funktioniert erstmal. Aber so ganz astrein funktioniert er dann eben auch nicht, Ron. Und genau deshalb hast du dich mit dem Thema diese Woche nochmal beschäftigt. Anlass war wieder mal eine Inbetriebnahme eines Großspeichers mit 100 MW in Oberfranken. Und du hast das zum Anlass genommen, mal in der Branche zu fragen, naja, wie geht ihr eigentlich mit dieser irren Flut an Speicheranfragen momentan um? Und ja, ganz große Begeisterung vernimmt man da nicht unbedingt.
Es ist auf jeden Fall sehr komplex und auch ein durchaus streitbares Thema. Ich möchte, bevor wir darüber sprechen und noch ein bisschen tiefer ins Thema eingehen, möchte ich nur noch mal so den Ist-Zustand einmal kurz darstellen, bezogen auf Großbatteriespeicher. Weil wir reden jetzt über Großbatteriespeicher und nicht über Heimspeicher. Das ist, glaube ich, noch mal eine wichtige Unterscheidung, weil wir reden immer von Speicher-Tsunami, Batterieboom und so weiter. Da gibt es ganz viele Wörter, die das irgendwie beschreiben. Der Ist-Zustand bei den Großbatteriespeichern ist aber, dass wir derzeit 1800 MW installierte Leistung haben. Das heißt, das ist weit entfernt von den 80 GW, die du gerade beschrieben hast. Und bei der Kapazität sind wir bei 2300 Megawattstunden. Also die Zahlen, ja, wir sehen ganz viele Inbetriebnahmen, wir sehen ganz viele geplante Projekte, aber derzeit ist es noch nicht so, dass wir wirklich von so einem riesigen Großspeicherboom der installierten Leistungen zumindest sprechen können. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das nochmal klarstellen. Bei Battery Charts von der RWTH Aachen, die sich auf das Marktstammdatenregister beziehen, wird von 300 Großspeichern in Deutschland gesprochen. Also da ist schon noch viel Luft nach oben.
Und das sind ja genau die Anlagen, die bei der Dunkelflaute eben zumindest ein Stück weit helfen könnten. Das ist nämlich nicht diese Riesenanzahl an kleinen Heimspeichern, die ein paar Stunden mal helfen, sondern die Großspeicher wären die wirklich auch mal ein bisschen längeren Zeitraum überbrücken könnten.
Ja, wobei auch da ist der technische Stand ja derzeit in der Regel 2 Stunden Ausspeicherleistung. Es gibt zwar Projekte, wo das mehr werden soll und es wird auch mehr werden, aber realistisch gesehen wird es in den nächsten Jahren vielleicht immer irgendwann auf 8 Stunden Ausspeicherleistung zulaufen. Aber da sehen wir dann auch, dass da irgendwo die Grenzen gesetzt sind und deswegen sprechen wir ja auch immer wieder von Kraftwerkstrategie, Gaskraftwerken und so weiter, weil die sollen dann in einer wirklichen Dunkelflaute die vielleicht eine Woche oder zwei geht, halt die Leistung auffangen. Ne?
Ja, dann sind wir quasi an dem Punkt, trotzdem mal drauf zu gucken, was die Netzbetreiber oder wie die Netzbetreiber damit umgehen, weil man hört schon allenthalben ein Klagen, wir werden hier gerade überschüttet mit Anfragen, auch was die Großspeicher eben angeht. Und das hat natürlich auch zur Konsequenz, dass Netze angepasst werden müssen, dass sie optimiert werden müssen, dass punktuell ein Ausbaubedarf besteht und das hält die Netzbetreiber momentan ganz schön auf Trab, aber es fehlt im Hintergrund so die Gewissheit, ist das alles seriös, was da über uns hinwegrollt?
Ja, es gibt vielleicht noch ein zweites Problem, was aus Netzbetreibersicht noch virulenter ist. Die Speicher agieren ja nicht unbedingt netzdienlich, sondern sie optimieren sich handelsseitig. Das heißt, sie reagieren auf Preissignale. Und wir wissen ja, Deutschland hat eine einheitliche Strompreiszone. Diese Preissignale lassen sich nicht runterbrechen auf die regionale Netzsituation. Person und die kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Das heißt konkret, wenn wir jetzt zum Beispiel an Netzbetreiber in Norddeutschland denken, wo grundsätzlich sehr viel Platz ist, um Batteriespeicher hinzustellen, da ist aber die Windenergie vorrangig. Jetzt wissen wir aber aus dem Kurzfristhandel, Day Ahead, dass der vor allem die Solarspitzen widerspiegelt. Und die sind auch besonders attraktiv für Batteriespeicher. Das heißt, einspeichern, wenn viel Sonne scheint, in den Mittagsstunden, ausspeichern in den frühen Abendstunden, in den Abendstunden, wenn die Preise hochgehen. Aber das ist nicht die Realität in den Verteilnetzen, zumindest nicht in Norddeutschland. Und deswegen, glaube ich, sind viele Netzbetreiber da jetzt so langsam, werden unruhig, weil das nicht dazu beiträgt, die Netze zu entlasten. Wir sprechen ja eigentlich von Speichern als eine Technologie, die uns helfen soll, die Erneuerbaren zu integrieren. Aber genau das passiert womöglich, wenn man lokal hinguckt, nämlich genau nicht.
Also ich habe mit Vertretern von EWE-Netz zum Beispiel gesprochen und die sagen ganz klar, Batteriespeicher, so wie sie derzeit marktlich gefahren werden, können sogar dazu führen, dass Engpässe verschärft werden. Also dann wird genau das Gegenteil von dem, was Batteriespeichern eigentlich immer zugesprochen wird, dass sie nämlich der Energiewende helfen und gut tun. Und bei denen ist es so, dass sie Engpässe verschärfen können. Also deswegen fordern die auch, dass man Rahmensetzungen braucht für eine netzdienliche Fahrweise von Batteriespeichern. Denn das haben wir derzeit nicht. Also es gibt keine Vorgaben, die eine netzdienliche Fahrweise von Batteriespeichern irgendwie eingreifen, vorsehen. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, das wir in den nächsten Monaten, Jahren irgendwie angehen müssen, damit diese stützende Last, die Speicher durchaus haben können, auch wirklich umgesetzt werden.
Ja, wir hatten ja im Prinzip vor dem Ampelbruch auch ja noch eine Diskussion über eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, wo eigentlich ja tatsächlich endlich mal angegangen werden sollte, dass man der neuen Situation im Strommarkt, nämlich einfach in einem Energiewende-Szenario, dass man diesem Szenario mal eine vernünftige Struktur gibt, weil wir sind natürlich an vielen Stellen momentan noch eher von den Regularien, vom Rahmen her in dem alten zentralen System, aber das neue dezentrale System mit schwankender Einspeisung, mit einer hohen Dynamik bei den Preisen, braucht eigentlich ja einen komplett anderen Rahmen. Und da würden neue Anreize für den Speicherbetrieb definitiv auch dazugehören. Also im Prinzip, du sagst in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, eigentlich müsste sich eine neue Bundesregierung relativ schnell damit beschäftigen. Andererseits weiß man auch, die haben natürlich auch so ein paar andere große Brocken irgendwie vor der Nase. Über die Kraftwerke haben wir gerade gesprochen. Thema Wärme kommen wir heute gar nicht dazu. Da ist natürlich auch irgendwie enorm was zu wälzen. Also ich sehe die Dringlichkeit eigentlich, aber ich bin nicht ganz so erwartungsfroh, dass da tatsächlich zügig was passiert. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.
Ich glaube, es gibt ja durchaus erste Gedanken, die vielleicht auch aus der Branche kommen, die so ein Stück weit an der Stelle auch helfen können, dass wir vielleicht nicht das ganz große politische Rad drehen müssen. Ein Stichwort, was ich in der Debatte gehört habe, ist Redispatch 2.0. Was ja sozusagen sagt, dass Anlagen ab einer bestimmten Größe für den Redispatch zur Verfügung stehen sollen. Das gilt für Speicher natürlich auch. Da gibt es aber regulatorische Unklarheiten, wie diese Speicher am Redispatch teilnehmen können und wie das entsprechend auch entlohnt wird. Aber da ist, glaube ich, relativ niederschwellig mit einigen Klärungen besteht eine Möglichkeit, diese Speicher stärker auch in den Netzbetrieb einzubinden. Und es gibt auch darüber hinaus schon erste Ansätze, dass es gar nicht, dass die Regulatorik vielleicht auch ein Stück weit umgangen werden kann, wenn nämlich Netzbetreiber und Speicherbetreiber bilateral sich verständigen darauf, dass der Netzbetreiber irgendwie eine Möglichkeit hat, bei dem Speicherbetrieb mitzureden. Da gibt es erste Initiativen in der Richtung. Finde ich sehr interessant. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durchdrungen, wie sowas funktioniert im aktuellen regulatorischen Rahmen. Aber man merkt daran, dass das Bewusstsein, dass da ein Problem besteht, das wächst. Und da gibt es dann entsprechend auch die ersten Initiativen, damit umzugehen. Da bin ich sehr gespannt drüber, was uns da jetzt in den kommenden Monaten vielleicht auch die Branche noch alles zu präsentiert?
Ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist in der Branche auf jeden Fall vorhanden. Also im Grunde keine Tagung derzeit, wo nicht über Batteriespeicher gesprochen wird, über die Probleme, Herausforderungen, aber auch die Potenziale. Und das möchte ich auch nochmal mitnehmen. Also der Artikel von mir, der war jetzt relativ negativ, aber die positiven Effekte sollte man natürlich auch nicht verschweigen. Also da ist ganz viel Potenzial vorhanden und wenn das nutzbar gemacht wird, dann kann das schon ein Gamechanger sein. Nur dafür müssen jetzt halt die Weichen gestellt werden. Und auch da bin ich bei dir, Chris. Ich glaube, das ist in den nächsten Wochen, Monaten nicht auf dem obersten Punkt der Agenda, auch wenn es vielleicht sein sollte. Also es ist spannend. Ich glaube, über Speicher kann man wirklich stundenlang sprechen und immer wieder neue Punkte finden. Eine Sache, die ich gerne noch mitgeben möchte, hier auch den Podcast-Zuhörenden, ist die Sache mit den Netzanschlussfragen. Also diese 220 GW, die bei den Übertragungsnetzbetreibern wohl irgendwie vorliegen sollen, insgesamt 400 GW, auf die Müller in ganz Deutschland verweist. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, wo gerade alle Netzbetreiber irgendwie darauf anstoßen, weil halt jeder Speicherprojektierer quasi gezwungen ist, für jedes Projekt, was er macht, an jedem Ort Netzanschlussfragen zu stellen. Das heißt, die Zahlen sind absolut unrealistisch, sagen ungefähr so 10% davon werden am Ende vielleicht in Betrieb gehen. Und es gibt eine Masse an Anfragen, die alle Netzbetreiber erreicht, von unseriösen Projekten. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Weil wir gerade über den Norden gesprochen haben, im Süden gibt es diese ganz vielen Anfragen auch. Ich habe mit Bayernwerk Netz gesprochen. Die haben jetzt angefangen, sozusagen vorzusortieren. Also die gehen jetzt den aktiven Weg und sagen, ihr müsst uns eine gewisse Planungsreife von eurem Projekt zeigen, damit wir das überhaupt bearbeiten. Die haben sogar meine E-Mails am Anfang nicht beantwortet, weil sie erstmal prüfen mussten, ist das seriös oder unseriös. Also die Probleme sind da, glaube ich, schon sehr virulent. Also ich glaube, das sollte man wirklich nicht kleinsprechen. Und aus der Branche hört man auch, dass es was wie ein Schwarzmarkt für Netzanschlüsse gibt, weil Netzanschlüsse so gefragt sind. Gehen unseriöse Projektentwickler daher, stellen Netzanschlussfragen und verkaufen die dann sozusagen an ernsthafte Projektierer. Also das muss man sich mal vorstellen, welche Züge das angenommen hat.
Es ist ein Geschäftsmodell.
Genau, ja.
Ein skurriles Geschäftsmodell. Aber ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass bei den Speichern momentan unheimlich viel Musik drin ist. Ron, du hast gesagt, wir könnten Stunden drüber reden. Trotzdem sind wir jetzt am Ende angekommen. Und irgendwie hat das bei mir auch tatsächlich nochmal die Neugier, die Aufregung ein bisschen erhöht, auf den Montag dann zu gucken, wenn erste Papiere aus den Arbeitsgruppen, insbesondere aus der Arbeitsgruppe 15, in dem die Energiethemen bearbeitet werden, wenn da ein Papier vorliegt. Ich bin gespannt, was zu Speichern auch da mit drin steht. Da können wir ja schon mal erstmals draus ablesen, ob in der Politik die Dringlichkeit da schon angekommen ist oder eben noch nicht so ganz. Es gibt auch eine Zielsetzung, dass da im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, wenn er denn dann zustande kommen sollte, nicht so ausführlich ist wie der letzte. Der hatte 177 Seiten. Es gibt wohl eher die Zielsetzung, dass man das deutlich kürzer hält. Bin gespannt, ob die Energiespeicher da mit drinstehen. Nächste Woche werden wir darüber im Podcast reden können und werden mehr wissen. Ich bin sehr gespannt. Ron, Ruben, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart diese Woche. Hat mir großen Spaß gemacht, war sehr informativ. Gerne wieder.
Sehr gerne.
Und ja, wir hören uns an dieser Stelle wieder in der kommenden Woche. Bis dahin eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Danke.
Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.